Deutschlandfunk Interview.
Eine Trendwende in der Drogenpolitik, das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, der Ampel, und das Mittel dazu, die teilweise Legalisierung von Cannabis in Kraft getreten, zum 1. April in diesem Jahr. Der Konsum soll eingedämmt, der Schwarzmarkt soll zurückgedrängt werden. Jetzt aber schlagen Ermittler und auch Politiker wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul Alarm, weil sie das Gegenteil beobachten, dass der Konsum steigt, dass der Schwarzmarkt blüht, dass die Kriminalität zunimmt. Am Telefon ist Christine Lüdke, die drogenpolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Lüdke.
Guten Morgen, Herr Barnberg.
Muss man nach diesen ersten Monaten sagen, die Ampel hat kein Problem gelöst, aber neue Probleme geschaffen?
Das würde ich so nicht sagen, denn wir haben noch gar keine stichhaltigen Zahlen vorliegen. Also weder das Bundeskriminalamt noch das Bundesinnenministerium noch die Innenministerien der Länder können derzeit wirklich Zahlen zu den Folgen des Cannabis-Gesetzes vorlegen. Das heißt, hier wird gerade sehr voreilig über, sage ich mal, eine gefühlte Situation gerichtet.
Also wenn der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagt, der Konsum steigt, dann ist das eine Mutmaßung, nichts mehr.
Das ist aktuell tatsächlich eine Mutmaßung, ja.
Das sagt ja auch Markus Robert, der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Also Sie bezweifeln, dass es Anhaltspunkte dafür gibt.
Ja, das bezweifle ich, vor allem wenn wir auch in andere Länder gucken, dort wo Cannabis ebenfalls legalisiert worden ist, beispielsweise in Kanada oder auch im US-Staat Colorado, dann zeigt sich, dass langfristig tatsächlich sich der Konsum eher stabilisiert oder sogar in manchen Altersgruppen, gerade in den Gruppen der jungen Erwachsenen und Jugendlichen abnimmt. Und deswegen kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nachvollziehen. Was wir aber ja mit dem Gesetz gemacht haben, ist, wir haben ja im Gesetz selbst auch verankert, einen Zeitraum, bis zu dem die erste Evaluation vorliegen soll. Das wird dann nächstes Jahr sein. Dort wird dann evaluiert, eben die Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität, aber eben auch Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendschutz.
Es gibt ja eine andere Beobachtung, von der Ermittler im Moment auch berichten, beispielsweise Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller, dass er sagt, die begrenzte Freigabe ist so etwas wie ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Es gibt überall Anzeichen dafür, dass der Schwarzmarkt boomt. Auch das sagen Ermittler, sagen Fachleute der Gewerkschaft der Polizei. Sagen Sie auch, das stimmt nicht?
Also Fakt ist, dass Cannabis schon immer die am meisten konsumierte illegale Droge in Deutschland war. Jetzt ist sie ja legalisiert. Es gibt natürlich seit jeher einen Schwarzmarkt mit Milliardenumsätzen. Und wir versuchen oder haben durch das Cannabis-Gesetz das Ziel, dass wir eben diesen Schwarzmarkt zurückdrehen. Und im Vergleich zum Beispiel zu den Niederlanden, was ja auch immer als Beispiel aufgeführt wird, haben wir ja ein anderes System gewählt, nämlich mit dem Eigenanbau und dem, ich nenne es immer, dem erweiterten Eigenanbau in den Cannabis-Clubs, haben wir zwei legale Bezugswege für die Konsumentinnen und Konsumenten von Cannabis gestattet. Das heißt, hier gibt es Möglichkeiten, auch sich vom Schwarzmarkt abzuwenden über den Eigenanbau. Das ist der erste Schritt, die sogenannte erste Säule. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Säule 2, wo wir über kontrollierten Anbau und kontrollierte Lieferketten dann tatsächlich auch zum Verkauf von Cannabis in Läden, in zertifizierten Läden kommen möchten. Und dazu braucht es aber tatsächlich noch die gesetzliche Grundlage. Das ist auch nicht ganz so einfach, wie man sich das gerade vorstellt. Aber wenn man dann nochmal den Blick in andere Länder richtet, dort zeigt sich eben, dass gerade dort, wo Cannabis auch in zertifizierten Läden erworben werden kann, es positive Effekte gibt auf den Schwarzmarkt, auf die Zurückdrängung des Schwarzmarkts. Und ich finde, das sollte uns auch ein Ansporn sein, hier diesen zweiten Schritt auch noch umzusetzen.
Jetzt sprechen Sie etwa von diesen Anbauvereinen, von den Clubs. Da ist zu lesen, dass es etwa 350 Anträge im Moment gibt, dass aber erst 29 genehmigt sind. Das heißt, bis es soweit ist, dass man legal Cannabis kaufen kann, da wird es wie lange noch dauern?
Naja, das kommt darauf an, wie schnell die Länder jetzt tatsächlich die Rechtsgrundlagen umsetzen. Einige Landesregierungen, so scheint mir, haben die Umsetzung dieser Rechtsgrundlagen eben bewusst oder auch unbewusst verschlafen und damit auch diesen Bezug aus den legalen Quellen des Cannabis-Clubs auch um Monate verlangsamt. Aber die Möglichkeit des Eigenanbaus, die besteht ja schon. Und auch hier gibt es Berichte darüber, dass zum Beispiel Samen oder Saatgut, dass es hier Lieferschwierigkeiten gibt. Das zeigt mir schon, dass die Menschen auch diese Möglichkeit gewählt haben, um zu Hause selbstständig Cannabis anzubauen, um eben gerade nicht mehr auf dem Schwarzmarkt einkaufen zu müssen. Und wenn Sie mich fragen, ist doch der Eigenanbau oder dann der Anbau in den Clubs eine viel bessere Alternative, als weiterhin sich der Kriminalität auf dem Schwarzmarkt aussetzen zu müssen.
Das heißt aber, für den Moment können wir festhalten, was jetzt gerade an Cannabis im Umlauf ist, was verkauft wird, was gekauft wird, das ist eigentlich vollständig aus illegalem Anbau.
Nein, denn der Eigenanbau, der ist ja schon seit April möglich. Und das ist ja immerhin schon 7 Monate her. Da ist schon fast die zweite Ernte im Eigenanbau möglich. So alle 3 Monate habe ich mich schlau gemacht, kann man Cannabis ernten. Das heißt, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Menschen tatsächlich über den Eigenanbau schon versorgen. Das ist auch das, was man so aus der Community, aus der Szene auch vernimmt.
Aber harte Zahlen haben Sie dafür nicht, während man ja sagen kann, also wenn es erst einen geringen Anteil dieser Anbauvereine gibt, die genehmigt sind, und wenn es noch lange dauern wird, Sie haben das skizziert, wie kompliziert das zu sein scheint, diese lizenzierten Verkaufsstellen, diese regionale Modellvorhaben in die Wirklichkeit zu übertragen, sozusagen, dass wir im Moment einen großen Teil der Mengen in Cannabis aus dem illegalen Handel haben.
So wie vor dem Cannabis-Gesetz auch. Und ich habe natürlich genauso wenig stichhaltige Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt, wie das Herbert Reul im NRW-Innenministerium hat.
Es gibt ja noch einen Einwand, der gemacht wird gegen die teilweise Legalisierung, dass es der Polizei praktisch jetzt inzwischen unmöglich ist, zwischen Dealern und Konsumenten zu unterscheiden, weil es eben relativ großzügige Mengen gibt, die man mit sich tragen kann, 25 Gramm, 50 Gramm zu Hause. Das heißt, sehen Sie das als Problem im Moment, was die Strafverfolgung angeht?
Nein, da ging es ja auch darum, die Konsumentinnen und Konsumenten endlich zu entkriminalisieren. Deswegen haben wir die Regeln so gewählt, wie sie sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal nach Sachsen-Anhalt schauen, dort hat es seit der Teillegalisierung ganze 7 Ordnungswidrigkeiten gegeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein überragend großes Problem aktuell ist, wenn die Länder ihre Polizei nicht richtig ausstatten. Da gibt es ja immer wieder auch den Vorwurf, dass zum Beispiel Feinwagen fehlen. Dann müssen sie hier eben nachjustieren, diese Reformideen. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Wir haben da ja sehr lange beraten. Die Gesetzesideen waren ja auch lange bekannt und da wäre schon Zeit gewesen, auch die Polizei entsprechend sachlich gut auszustatten.
Aber unter dem Strich, jedenfalls bei mir und denke bei vielen auch der Eindruck, also der erste Schritt wurde gemacht. Cannabis ist in Teilen jedenfalls legal, macht die Arbeit für die Polizei jetzt ein bisschen schwieriger. Aber der andere Schritt, dass es legale Bezugsquellen für Cannabis gibt, da sind wir noch ganz in den Anfängen.
Da kommt es jetzt auch auf die Länderregierungen an, dass die Rechtsgrundlagen für die Cannabis-Clubs gut umsetzen. Ich weiß, in meinem schönen Bundesland in Bayern gibt es noch überhaupt keinen zugelassenen Cannabis-Clubs. Also Club, das wird also wirklich Zeit, dass hier die Möglichkeit auch besteht, diesen Weg zu wählen. Und weiterhin brauchen wir auch nach wie vor eine Umsetzung, in dem Fall aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium von Cem Özdemir, der kann durch eine Verordnung aus seinem Ministerium, das haben wir auch im Cannabiskonsumgesetz geregelt, die, sage ich mal, wissenschaftlichen Modellprojekte, also kleine wissenschaftliche Modellprojekte, einen ersten Schritt Richtung Säule 2, dem zertifizierten Kauf, auch möglich
Und
machen.
wann soll das passieren?
Das kann jederzeit passieren. Da warten wir tatsächlich noch auf den Bundeslandwirtschaftsminister.
Und auf den Bundesgesundheitsminister, der immer betont, wie kompliziert alles ist.
Ja, das ist dann natürlich die größere gesetzliche Regelung, die dann noch folgen muss. Und das ist aber tatsächlich noch in der Ressortabstimmung. Wie gesagt, da gibt es auch europarechtliche Grundlagen zu beachten. Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick klingt oder wie es zum Beispiel auch in unserem Nachbarland in der Schweiz ist, ist es bei uns aufgrund der des EU-Schengen-Vertrages und des EU-Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe eben leider nicht.
Christine Lüdke, die drogenpolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.